darum gehen, werden wir angenommen mit unserer Schuld, die ihrerseits unannehmbar ist. Aber das ist noch nicht alles. In den Paulusbriefen wird die Vergebung ernsthafter Schuld mit der Auferweckung vom Tod verglichen. Und das ist keine Übertreibung. Es geht wirklich darum, dass man bei ernsthafter Schuld wie tot ist und selber nichts unternehmen und machen kann. Man kann nichts tun. Was soll dort sein? Man kann sich auch nicht selber verwandeln. Darum meine ich, wenn wir in unserer Einheitsübersetzung lesen, zum Beispiel im Römerbrief 12,2, wandelt euch, dann müsste das eigentlich übersetzt sein mit lasst euch wandeln. So ähnlich wie es im Korintherbrief heißt, wo es heißt, lasst euch versöhnen. Wo auch im Griechischen einfach dieser Imperativ steht, der wörtlich übersetzt heißt, seid versöhnt. Lasst euch versöhnen, und so müsste es auch hier heißen, lasst euch wandeln, nicht als ob wir selber dort etwas tun könnten. Was soll denn der tun, der tot ist? Ist ja gar nicht möglich. Zum Leben erweckt werden. Tatsächlich verlangt nämlich der Bereuende nach einer gänzlichen Verwandlung wieder alle Hoffnung. So heißt es im Römerbrief. Wieder alle Hoffnung hofft er. Worauf? Auf ein neues Herz. Fleisch statt Stein, sagt der Prophet Ezechiel. Gott wird uns das Herz aus Stein aus der Brust nehmen und ein Herz aus Fleisch geben. Wer könnte das selber? Wir hoffen, wie dann Paulus schreibt, auf die Neuschaffung von uns. Und ist schon Schöpfung aus dem Nichts ein Gedanke, von dem das Erste Vatikanum gesagt hat, dass grundsätzlich der Mensch in der Lage ist, das aus eigener Vernunft zu erkennen. Tatsächlich hat es noch nicht einmal der göttliche Platon erkannt. Niemand hat erkannt, außer in der Geschichte der Offenbarung des Glaubens, Schöpfung aus dem Nichts. Dann kann aber erst recht niemand sich ausdenken, die Neuschöpfung aus einer Selbstzerstörung heraus. Das ist das, was wir dann, früher stand es im Ordo Missae, jetzt haben wir es in der dritten Weihnachtsmesse und werden das bald wieder beten und hören, wunderbar geschaffen, wunderbarer wiederhergestellt. Das ist wirklich unausdenkbar. Es zeigt sich, Barmherzigkeit ist das Gegenteil von Schwäche und Weichherzigkeit. Es ist das Gegenteil zu einem Luxus von Skepsis und Toleranz, wie Nietzsche sagt, oder einem Öl der Nachsicht und des Mitgefühls mit Verachtung gepaart. Mitnichten. Erbarmen, Barmherzigkeit ist der herrliche Mittel- und Sternpunkt der anbetungswürdigen Göttlichkeit Gottes. Diese Mal von schöpferischer Barmherzigkeit, das ist die Spitze der Herrlichkeit Gottes. Und darum ist gerade in den neuen kirchlichen und religiösen Bewegungen davon immer wieder die Rede, dass Menschen dort Zeugnis geben, wie sie diese Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Die sie herausgeholt hat aus ihrer Verirrtheit, aus ihrer schweren Schuld, und dass sie davon Zeugnis geben und jetzt das ausstrahlen und leuchten, wie man es bei diesen Menschen erleben kann. Angemerkt sei schließlich noch, dass sich Barmherzigkeit nicht nur und erst im Verzeihen zeigt, sondern gleichermaßen im Bewahren. Das Bewahren ist genauso wie das Wiederrausholen. Auch das müssten wir uns klar machen. Manche Leute denken, sie sind aus eigenem anständig. Wahrscheinlich müssen die erst fallen, um zu sehen, wie schwach sie sind. Barmherzigkeit Gottes ist nicht auf unser Versagen angewiesen. Das stellt Paulus klar. Paulus, der so betont hat, dass er sagt, wo also die Schuld wächst, wächst die Gnade. Und dann haben offenbar damals schon Leute gedacht, der Paulus sagt, sündigt nur kräftig, damit die Gnade wächst. Und darauf geht er dann extra ein in seinem letzten großen Brief, dem Römerbrief, und sagt, heißt das nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtiger werde? Und er sagt einfach, keineswegs, mehr Gönneuto. Und diese Absage gilt selbstverständlich nicht bloß für die Zukunft, sondern auch im Rückblick. Also dieses Osternachtwort von der Felix Culpa, von der glückseligen Schuld, darf um keinen Preis zur Blasphemie entarten. Leider geschieht das immer wieder. So hat zum Beispiel Sigmund Freud mit Beifall zitiert die Antwort des sterbenden Heinrich Heine, den ein Priester auf die Barmherzigkeit Gottes verwies, und dann hat er geantwortet: Bien sûr, qu'il me pardonnera, c'est son métier. Natürlich wird er mir vergeben, das ist ja sein Beruf. Ich glaube, dass es zu den gefährlichsten Versuchungen von Christen gehört, das Hochgefühl des heimgekommenen jüngeren Sohnes in sich zu kultivieren. Wer, Hand aufs Herz, von uns hat sich denn schon einmal mit dem älteren Sohn verglichen? Nein, wir sind alle gern der Jüngere. Also erst erlebt man da seine Abenteuer, dann gibt es dieses Zwischenspiel mit den Schweinen, aber dann kommt man ja nach Hause, das Mastkalb wird geschlachtet, Kleid und Ring liegen schon bereit und man guckt dann herunter auf die Spießchen braben, die die ganze Zeit anständig waren. Dieser spezifisch christlichen Gefahr, meine ich, der widersteht nur eine Demut, die keinen Augenblick lang vergisst, gegen welche blitzhelle und strahlende Heiligkeit sich verfehlt, wer sich gegen die Liebe und das Gebot Gottes verfehlt. Und dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass Gott sich uns unser erbarmt. Pater Rahner hat einen wichtigen Aufsatz geschrieben über die Verharmlosung der Schuld und des Bösen in der christlichen Tradition. Und hat dabei darauf hingewiesen, dass wir Menschen in der Gefahr sind, wenn man uns vergibt, denken wir gleich, es war halb so wild. Wenn der Partner uns vergibt, dann denkt man, dann war es wohl nicht so schlimm. Und wenn Gott uns vergibt, denken wir dasselbe. Während wir an sich darüber geradezu also hingeschlagen sein müssten, zu überlegen, dass angesichts unserer Lieblosigkeit und Boshaftigkeit, welche das Heilige, der Heilige, vergibt. Dass genau über diesen Schatten nochmal gesprungen wird, dass das Böse, der Böse, die wir sind, nicht einfach ausgelöscht wird, damit die Welt sauber ist, sondern dass wir zugelassen werden, dass man sich unser erbarmt. Es gibt nichts, was so unbegreiflich ist, glaube ich, wie das Erbarmen des heiligen Gottes gegenüber unserer völlig ungerechtfertigten, absolut unentschuldbaren Verfehlung gegenüber dieser sich herablassenden Heiligkeit. Und deswegen ist tatsächlich die eigentliche Macht und die unbegreifliche Macht Gottes im Erbarmen am größten und ist das auch das Unbegreiflichste an ihm, von dem wir denken, das sei doch so selbstverständlich. Wir werden es nicht so spöttisch sagen wie Heine, aber es mag sich ja jeder selbst fragen, wie weit nicht wir Christen mit einem Satz so umgehen und sagen, klar wird er uns vergeben, das ist ja sein Beruf, er hat es ja gesagt, was soll's denn? Und dass wir da nicht mehr zulassen, was dem Menschen im alten Bund noch in einer anderen Weise bewusst war und auch den Christen, meine ich, des Mittelalters noch bewusst war. Heute denken auch moderne Theologen, sie seien darüber erhaben, man bräuchte keine Angst vor Gott zu haben. Das Christentum sei eine therapeutische Religion, wir seien gar nicht schuldig, sondern nur krank und der Arzt steht schon bereit, uns zu heilen. Nein, es geht um ein liebloses Nein zur Liebe. Und das wird aufgehoben und aufgeräumt und das ist tatsächlich die äußerste Macht, die man sich überhaupt nur denken kann. Und auf die es ankäme, dass wir die wach halten. Und dann wäre nur ein letzter Gedanke noch, dass wir ja aufgerufen sind, Gott ähnlich zu werden, ihm nachzufolgen. Gott vergibt ohne Bedingungen. Denken Sie an das Gleichnis Jesu von dem Beamten, der da mehrere Millionen schuldet und der König